Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Mit dabei ist auch Christoph. Hallo Christoph.
Hallo Birgit.
Heute schauen wir wieder auf unsere Unternehmensentwicklung zurück. Das heißt, wir gucken, wie ist so das erste Quartal 2025 gelaufen. Was für Themen haben wir denn so dabei?
Ja, also wir gucken wie immer auf unsere eigenen Zahlen. Das heißt, wie ist der Umsatz der Finanzküche? Wie hat es der sich entwickelt? Wie sind die Podcast-Zahlen? Gewinnentwicklung, Betriebsausgaben, Reichweitenentwicklung, was Blog-Podcast, was wir hier so machen, angeht. Wir schauen heute aber auch ein bisschen mit drauf nochmal. Wir hatten ja schon in den letzten Podcasts ein bisschen was auch über aktuelle Kapitalmarktthemen mit besprochen, Auswirkungen Zollpolitik, sinkende Kurse, Dollar-Euro-Entwicklung. Ja, und da würden wir heute vielleicht nochmal drauf eingehen, wie man vielleicht auch emotional damit umgehen sollte, wenn mal die Kurse nach unten gehen, was ja völlig normal ist. Also wir haben jetzt, wir schreiben ja auch gerade die Reportings für die, ja, fürs erste Quartal. Und da ist mir nochmal richtig bewusst geworden, wie gut und wie verwöhnt wir in den letzten Monaten und Quartalen waren, wenn wir jetzt mal das erste Quartal rauslassen. Ich glaube, wir hatten im Jahr 2024 nicht ein negatives Quartal, sondern vier positive Quartale in Folge. Und das ist nicht der Normalzustand. So, da werden wir heute auch noch mal kurz drauf eingehen. Genau, ich würde sagen, starten tun wir mit den Unternehmenszahlen von uns selbst und arbeiten uns dann vor zu dem großen Ganzen, was so die Wirtschaft insgesamt und die Kapitalmarktentwicklung mit angeht.
Gut, dann fangen wir an mit Podcast-Zahlen. Ich glaube, da hat man eine gute Entwicklung.
Ja, tatsächlich. Du hast mir aber gestern so ein bisschen den Zahn gezogen, als wir uns die Zahlen angeschaut haben. Ich habe mich gefreut, wie so ein Honigkuchen fährt. Das war ja lange unser Sorgenkind. Jetzt gehen die Downloadzahlen nach oben. Wir haben im ersten Quartal 2025 3.084 Downloads gehabt und im Quartal 2024 im ersten waren es 2.815. Das heißt, wir haben eine kleine Trendwende eingeleitet und ein Wachstum von 9,6% hingelegt, was die Downloadzahlen angehen. Ja, und da habe ich mich gefreut. Da hast du mich darauf hingewiesen, dass wir auch mehr Episoden veröffentlicht haben als im Vorjahreszeitraum. Das stimmt tatsächlich, aber trotzdem sehen wir eine kleine Kehrtwende und nämlich jetzt ganz speziell im dritten Monat des Jahres 2025 haben wir jetzt, was die absoluten Zahlen angeht, einen Höchststand, den wir vor über 14, 15 Monaten das letzte Mal erreicht haben. Also wir sehen wirklich einen positiven Trend nach oben, was da die Podcast-Entwicklung angeht, unabhängig davon, dass wir mehr Episoden veröffentlicht haben, werden auch pro Tag mehr Episoden runtergeladen und auch die Episoden, die wir veröffentlichen, werden im Schnitt wieder mehr gehört als noch vor einiger Zeit. Also vielen Dank für eure Ohren, die ihr uns leiht und uns zuhört. Genau.
Genau, bei den Google-Klicks sah es aber auch ganz gut aus. Ich glaube, da werden wir häufiger geklickt als früher.
Genau, wir hatten ja auch da, also insgesamt hatten wir so ein kleines Abflachen der Wachstumsdynamik, so Mitte letzten Jahres. Und jetzt sieht man, dass wir uns da wieder berappelt haben. Und bei den Google-Klicks sind wir im Vergleich zum ersten Quartal 2024 um 16,4% gewachsen. Konkret hatten wir 20.217 Klicks jetzt im ersten Quartal. Im Vorjahresquartal waren es 17.369. Also auch da eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Was die Gesamtbesucher angeht, was ja für uns noch viel, viel wichtiger ist, also wie viele Menschen besuchen uns denn insgesamt in der Finanzküche, wie viel dürfen wir bewirten, da ist die prozentuale Wachstum noch deutlich höher, da sind wir um 31,6% gewachsen. Wir hatten quasi 33.083 Besucher auf der Finanzküche im ersten Quartal jetzt und im Vorjahresquartal waren es nur 25.133. Das heißt, auch dort sehen wir eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Und da macht sich die viele Arbeit, die wir hier reinstecken, drückt sich da so ein bisschen drin aus. Und was man auch sagen muss, dass sich bemerkbar macht, dass Dominik jetzt mit dabei ist und auch Beiträge mit beisteuert im Team. Genau.
Ja, wie sah es denn mit deinen Arbeitszeiten aus? Ich glaube, du hast auch ein bisschen mehr gearbeitet.
Ich könnte die Frage zurückgeben, wie sieht es denn mit deinen Überstunden aus? Genau. Haben wir uns ja gestern auch drüber unterhalten. Das ist für mich als Arbeitgeber ja noch fast viel interessanter. Ich glaube, du hast gesagt, du hast mittlerweile so 60 Überstunden aufgebaut. Wobei man sagen muss, die kommen fast alle aus dem letzten Jahr und jetzt ist so ein bisschen dazugekommen und du bist dabei, aufgestauten Urlaub abzubauen. Das heißt, insgesamt müsste die zumindest die zeitliche Arbeitsbelastung ein bisschen entspannter sein als, ich sag mal, Ende letzten Jahres.
Auf jeden Fall. Ja. Also wenn ich jetzt mal ein paar Tage lang Überstunden sammle, dann gucke ich auch, dass ich an anderen Tagen dann wieder ein bisschen eher gehe. Und das versuche ich jetzt einfach so, dass sich das die Waage hält, bis dann das letzte Quartal wieder angeht.
Wir sind dran. Meine eigene Arbeitszeit, die steigt auch eigentlich seit Anfang 2024 wieder an. Ich hatte ja schon letztes Jahr eine moderate Arbeitszeitentwicklung, ich glaube ungefähr 10% waren das. Und ich bin auch dieses Jahr nochmal drüber. Das heißt 12,6% mehr als im Vorjahr. Wenn es so bleibt, habe ich dann ein bisschen mehr als eine Vollzeitstelle. So, ich habe im ersten Quartal gearbeitet 357 Stunden, 55 Minuten. Ich bin da sehr genau. Und im Vorjahresquartal waren es 318 Stunden und 21 Minuten. Habe also so roundabout, was sind das, 40 Stunden und mehr gearbeitet. Das heißt, eine zusätzliche Arbeitswoche, wenn man so möchte. Spiegelt sich vor allem da wieder, dass ich einfach weniger frei mache und auch mein freier Dienstag, also wenn ich an den freien Dienstag diese Woche denke, bin ich auf 5 Arbeitsstunden gekommen. Dann habe ich meinen Sohn abgeholt und war einkaufen und also so viel Erholung war da jetzt nicht dabei. Das bedeutet, die eingeführte 4-Tage-Woche steht gerade so ein bisschen im Feuer. Und ich bin jetzt auch öfters mal wieder 9 Stunden auf Arbeit, um diese nur 4 Stunden am Dienstag auszugleichen, könnte man sagen. Genau, da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt und geht aber noch. Also ich komme damit gut klar. Das größere Thema war für mich jetzt eher die Zeitumstellung. Die hat mir ganz schön Energie geraubt. Habe ich auch meinem Sohn angesehen. So, heute war der erste Tag wieder. Also wir haben heute Donnerstag, am Wochenende war die Zeitumstellung. Und heute war der erste Tag, wo mein Sohn wieder fit in die Schule gegangen ist, weil wir es gestern tatsächlich auch geschafft haben, früher ins Bett zu gehen. Ja, und das merke ich auch bei mir selber, dass jetzt so am 4. Tag so das langsam verkraftet ist, weil wir sowieso schon rechtzeitig raus müssen für die Schule. Es ist dann das Einschneidende für mich als die Arbeitszeiten. Ja. Aber trotzdem, und das ist das, was mich so ein bisschen beschäftigt auch, das erste Quartal ist ja eigentlich immer so mit das entspannteste Quartal, was so das Auftragsvolumen angeht, was man dann auch immer in den Umsatzzahlen sieht, zu denen wir ja gleich kommen. Dafür war die Arbeitsbelastung sehr, sehr ordentlich. Da sind wir gespannt, wie sich die nächsten Quartale entwickeln. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir natürlich viel von dem abgearbeitet haben, was im letzten Quartal 2024 reingekommen war. Und das war ziemlich extrem positiv. Und da schleppst du natürlich Arbeitsvolumen mit in den Januar und Februar. Und dann betreuen wir auch immer mehr Depots, mehr Geldanlagen, was dann auch immer zum Quartalswechsel vor allem dann höheren Aufwand für die Reportings mitbringt. Und zum Jahreswechsel haben wir dann nochmal besonders viele Depotauswertungen. Und man merkt einfach, dass es Stück für Stück höheres Auftragsvolumen wird und mehr Bestandsmandate und auch tendenziell, wir sehen ja auch einen positiven Trend jetzt, obwohl wir das erste Quartal, wenn man die Jahre zurückschaut und auch dieses Jahr wieder schaut, so was die Anfragen angeht, relativ ruhig ist, haben wir trotzdem deutlich mehr Anfragen als noch im letzten Jahr. Also auch da merkt man zum einen das Thema Empfehlungen, den größeren Mandantinnenstamm und dann auch die größere Reichweite.
Ja. Und hat sich ja dann auch in unseren Unternehmenskennzahlen wieder gespiegelt. Das heißt, Umsatz und Gewinn haben auch gezeigt, dass wir mehr gearbeitet haben.
Genau, wir können gleich mit einer spektakulären Zahl anfangen. Der Gewinn ist um sagenhafte 404% gestiegen. So, aber dazu muss man auch wissen, dass das erste Quartal 2024 richtig bescheiden war. Also damals habe ich schon überlegt, okay, wo kriegen wir jetzt noch Liquidität her? Wie gehen wir damit um, dass der Gewinn so niedrig ist? Und dieses Jahr sind wir in einem, ich sag mal, was den Gewinn angeht, in einem akzeptablen Bereich fürs erste Quartal. So, und dieses hohe Gewinnwachstum von 404% ist dem geschuldet, einfach, dass wir im ersten Quartal 2024 relativ wenig Gewinn hatten. So. Und wenn man auf den Umsatz dann schaut, auf die Umsatzentwicklung, da ist das Wachstum dann keine 404% mehr, aber immer noch sehr, 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 sehr positiv. Also da haben wir einen Zuwachs von 62,6%. wenn wir das aufs Jahr gerechnet schaffen würden, wäre ich mehr als zufrieden. So, aber man muss ehrlicherweise dazu sagen, dass ja das erste Quartal immer ein schwächeres Quartal war jetzt in den letzten 2 Jahren. Und das sehen wir jetzt auch dieses Jahr. Also das erste Quartal ist deutlich schlechter als das letzte Quartal 2024, aber halt deutlich besser als das erste Quartal 2024. Man kann ja nicht unterschiedliche Zeiträume miteinander vergleichen. Und das bedeutet wirklich, dieses Wachstum von 62,6% hat sich sehr positiv bemerkbar gemacht, jetzt auch im Gewinn. Und das wird aber so voraussichtlich nicht weitergehen. Also wir werden jetzt nicht Quartal für Quartal dort 62% Wachstum hinlegen können. Das würden wir wahrscheinlich auch arbeitstechnisch gar nicht abdecken können. Da würde ich dann eine 60-Stunden-Woche haben oder sowas. So. Und da ist auch aus meiner Sicht absehbar, dass das Wachstum geringfügig, also dass das sich abschwächt einfach ein Stück weit. Wenn man, ich habe gar nicht mehr genau im Kopf gerade, was wir für Wachstumszahlen hatten. Aber ich glaube, wenn wir so am Ende bei 30% wären, wäre das sehr, sehr gut. Da sind wir über Soll, was dem geschuldet ist, dass eben das erste Quartal 2024 relativ schwach war. Wir sind aber auch schon mit dem jetzt ersten Quartal trotzdem über den Zahlen vom zweiten Quartal zum Beispiel 2024, wo wir auch schon dann gesehen haben, dass das damals am ersten Quartal dann konstant angezogen hat. So, also die Entwicklung ist sehr, sehr positiv. Was es aber auch immer mit sich bringt, das kommt ja nicht von ungefähr, das Wachstum. Wir stecken ja auch immer mehr Energie, auch finanzielle Energie ins Unternehmen rein. Das heißt, dieses Umsatzwachstum schlägt sich nicht 1:1 im Gewinn mit, sondern da steigen parallel auch die Betriebsausgaben. Wir haben bei den Betriebsausgaben prozentuales Wachstum von 46,8%. Prozentual weniger als der Umsatz, deswegen ist der Gewinn auch gestiegen. Aber trotzdem ist das schon was, wo wir auch festgestellt haben oder wie ich auch festgestellt habe, da müssen wir mal eine Pause einlegen. So, dass wir dann auch mal tatsächlich den Gewinn ein bisschen nach oben kriegen, um auch ein Liquiditätspolster aufbauen zu können. In der Vergangenheit haben wir quasi jeder Euro, der da war, der wurde wieder in die Hand genommen, umgedreht und einmal ins Unternehmen zurückgeschoben. Jetzt haben wir privat auch noch ein paar, ich sag mal, Nachholeffekte gehabt, die dann über die letzten Jahre dann aufgestaut haben. Und ja, wir haben im Unternehmen, glaube ich, seit einem knappen halben Jahr oder sowas, ne, wie so eine Art Ausgabenstopp, was so zusätzliche Ausgaben angeht. Aber es kommt ja trotzdem immer was obendrauf. Also letztes Jahr ist dann Dominik mit dazugekommen. Wir wollen ja auch immer bei dir eine positive Gehaltsentwicklung haben, idealerweise. Und ja, wir sehen es auch bei Mandanten, ne, die Ausgaben gehen einfach Stück für Stück hoch und muss halt schauen, dass der Umsatz mindestens dem hinterher wächst, idealerweise natürlich darüber liegt. Ansonsten wird es halt irgendwann kritisch, wenn der Umsatz nicht nach oben geht, weil die Ausgaben steigen. Ja, selbst wenn du nichts dazu baust, will trotzdem jeder immer ein bisschen mehr haben von Dienstleistern etc. pp. Lizenzgebühren steigen und so weiter und so fort. Das bedeutet, ein gewisses Wachstum ist immer nötig, um die Betriebsausgaben, die da hinterher wachsen, abzumildern. Aktuell liegen wir da deutlich drüber. Und ich gehe auch davon aus, dass der Gewinn insgesamt jetzt die nächsten Monate eine positive Entwicklung nimmt, weil wir eben seit einem knappen halben Jahr nicht mehr ganz so viel bei den Ausgaben Steigerung etwas die Handbremse angezogen haben.
Und dann hat uns im ersten Quartal einige Themen noch so beschäftigt, neben den ganzen Kennzahlen. Wir haben ja auch einige Podcasts zum Kapitalmarktentwicklung gemacht. Was war los?
Ja, also wir können es ja nochmal mit verlinken. Wir haben ja schon zwei Episoden aufgenommen zu dem Thema. Ich glaube, die eine heißt Party am Aktienmarkt und die andere ist die Party jetzt vorbei, wo wir uns ausführlich auch mit dem Thema Zölle beschäftigt haben. Da ist heute wieder, ich sag mal, ein etwas besondererer Tag. Donald Trump hat vor ein paar Stunden in der Nacht beziehungsweise am Abend deutscher Uhrzeit seine Rede gehalten, wo er die Zollpolitik so ein Stück weit kommuniziert hat, wie er das jetzt in Zukunft handhaben will. Und dementsprechend haben natürlich die Aktienmärkte auch reagiert und da auch mit relativ deutlichen Abschlägen heute nochmal in den Tag gestartet. Einfach weil die Zölle noch ein bisschen stärker gekommen sind, als man das so erwartet hat. Und worauf ich vielleicht heute nochmal eingehen will, also wer nochmal Auswirkungen von Zölle sich mit beschäftigen will, wie man oder wie wir die Lage einschätzen, welche Nachteile Zölle mit sich bringen etc. pp., den sei unsere letzte Folge mit ans Herz gelegt. Ist die Party am Aktienmarkt jetzt vorbei? Fragezeichen, die wir wie gesagt mit verlinken. Worauf ich heute nochmal eingehen will und was sich auch in dem Rückblick auf das erste Quartal sehr, sehr schön zeigt, wie wichtig wirklich Diversifikation fürs Portfolio ist. Wir haben ja die letzten Jahre sehr, sehr davon profitiert, dass die großen Wachstumsunternehmen, Technologieunternehmen die Märkte nach oben gezogen haben. Und jetzt sieht man gerade, dass das genau die Unternehmen sind, die jetzt relativ stark leiden. So. Und das sieht man jetzt sehr, sehr schön in den Portfolios, dass eben jetzt zum Beispiel, wenn man sich heute zum Beispiel die Entwicklung anschaut, ich habe gerade ganz aktuell offen den Vanguard FTSE Developed World ETF, der stark in große und mittelgroße Unternehmen engagiert ist, mit einem Schwerpunkt in den USA dann auch, der ist gerade 3,51% im Minus. So, heute 9.46 Uhr. Parallel habe ich gerade auf den iShares MSCI World Small Cap ETF, ebenfalls Schwerpunkt in den USA, aber kleine Unternehmen. Der ist gerade nur 1,49% im Minus. Und da sieht man, wie die Kapitalmärkte aktuell differenzieren. Wenn man zum Beispiel ein Immobilienunternehmen sich anschaut, beim iShares Developed Market Property Yield ETF, der ist 1,49% im Minus. Das bedeutet, auch hier der Markt differenziert. So, welche Unternehmen sind besonders betroffen, welche eher weniger. Zum Beispiel die europäischen Unternehmen im ersten Quartal haben sich auch entspannter entwickelt als jetzt zum Beispiel die amerikanischen Indizes. Dafür hat man in den letzten Jahren sehr, sehr stark von den amerikanischen Indizes profitiert. Und dass sich das irgendwann mal ein Stück weit umdreht, ist logisch. Wir gehen ja von der Regression zur Mitte aus, auch in unserem Portfolio-Management. Das bedeutet, dass wir, Regression zur Mitte bedeutet, dass alles irgendwie gegen seinen Mittelwert strebt. Kennt man aus der Natur. Ich bin jetzt relativ klein mit meinen 1,72 steht, glaube ich, im Personalausweis, habe ich mich wahrscheinlich auf die Zehen gestellt damals, um größer zu wirken. Was ich damit sagen will, mein Sohn wird tendenziell größer als ich, weil ich kleiner bin als der Durchschnitt. Ich glaube, europäischer Durchschnittsmann irgendwo 1,76, 1,78, das bedeutet größer als ich und mein Sohn strebt gegen diesen Durchschnitt. Auch wenn er vermutlich kleiner wird als ein Kind von einem großen Menschen. So, wenn ich jetzt 2 Meter wäre, würde mein Kind auch gegen diese 1,78 streben und wahrscheinlich kleiner werden als ich. Wenn es nicht so wäre, wären die Menschen irgendwann 5 Meter groß. So, wenn man jede Generation größer werden würde. So, das bedeutet nicht, dass man nicht in der Menschheitsgeschichte sieht, dass die Menschen einen Ticken größer geworden sind, aber eben in Maßen und in biologischen Grenzen, wenn man es so beschreiben möchte. Und das sieht man auch bei verschiedenen Anlageklassen, dass die ganz langfristig gegen einen inneren Mittelwert streben. Das Problem ist, wir wissen nicht genau, wo dieser innere Mittelwert ist und wann die tatsächlich dann zurückstreben zur inneren Mitte. Das bedeutet, es ist in der Regel nicht so, dass eine Anlageklasse, nehmen wir jetzt zum Beispiel Immobilien, über 100 Jahre alle anderen Anlageklassen outperformt, sondern gibt es mal Zeitabschnitte, da sind sie besser und dann gibt es Zeitabschnitte, die sind schlechter. Und jetzt sieht man das zum Beispiel eben bei Wachstumsunternehmen. Die hatten jetzt eine sehr, sehr gute Phase und jetzt haben sie halt gerade, müssen wir jetzt gucken, ob es eine kurze temporäre Phase ist oder eine längere Phase, das wissen wir jetzt auch noch nicht, dass sie jetzt eben dann eine Schwächeperiode gerade haben, wo sie stärker leiden als jetzt zum Beispiel Substanzunternehmen. Genau, das sehen wir auch, dass gerade jetzt in diesem Moment Strategien mit stärkerem Gewicht in Substanzunternehmen etwas stabiler fahren als Unternehmen, die jetzt rein nach der als Portfolios, die rein nach der Marktgewichtung ausgerichtet sind. Dafür haben die Portfolios eben letztes Jahr besser abgeschnitten. So. Und worauf ich hier hinaus will, ist, dass man diese Regression zur Mitte, also dieses Streben gegen den inneren Mittelwert, bedeutet ja, dass die Wahrscheinlichkeit Stück für Stück steigt, wenn was sehr, sehr gut läuft, dass irgendwann wieder etwas schwächer läuft. So, und was wir da einfach jetzt dann machen, ist ein systematisches Rebalancing, wo wir das ein Stück weit abverkaufen, was immer besser läuft und damit das nachkaufen, was schlechter gelaufen ist. Immer mit festen Quoten. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel ein Produkt 40% Gewicht im Portfolio hat und dann aufgrund einer guten Entwicklung auf 45% gestiegen ist, dann könnte man das jetzt wieder auf die Ursprungsgewichtung zurückführen und dann von dem Erlös dann das, was dann logischerweise im Portfolio unter seiner Gewichtung liegt, wieder aufstocken. So. Also einfach systematisches Rebalancing, völlig emotionslos. Und sobald Emotionen mit reinkommen, wird es sowieso ganz, ganz schwierig. So. Logischerweise kann man sich als Anleger davon nicht freimachen, versuchen das aber jedem zu vermitteln, dass eben Prognosen zu stellen und danach zu handeln ein eher schwieriger Ansatz ist. Jetzt könnte man wieder sagen, ja, man hat es ja gewusst, dass Donald Trump Zölle verkündet und logisch, dass die Märkte nach unten geht. Kann man sagen, ja, das stimmt zur Hälfte. Man hat zwar gewusst, dass Donald Trump Zölle ankündigt, aber es war nicht klar, in welchem Umfang, wie verhandlungsbereit zeigt man sich etc. pp. Und jetzt ist es eben etwas stärker gekommen, als man das im Durchschnitt erwartet hat. Und nicht diese Ankündigung von Zöllen führt jetzt zu den Kursrückgängen, sondern die Stärke. So, dass man eben sagt, okay, wir haben ein bisschen weniger erwartet oder ein bisschen mehr Verhandlungsbereitschaft etc. pp. Das war zu optimistisch. Jetzt haben wir quasi die Kursentwicklung oder die Bewertung der Unternehmen der neuen Situation angepasst. Und das funktioniert halt in Echtzeit. Und wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, na, ich nehme jetzt Reis auf, verkaufe alles, hat man eben Probleme, weil man dann nicht weiß, wann komme ich denn in den Markt zurück. So, also ich weiß ja nicht, geht es jetzt morgen noch weiter runter oder geht es dann wieder hoch, das weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, dass die Kurse heute niedriger stehen als gestern, aber ich weiß halt nicht, wie es morgen aussieht. Deswegen empfehlen wir eher einen prognosefreien Ansatz. Ich glaube, wo es noch deutlicher wird, ist immer das Beispiel Corona. Dort hatten wir damals auch mit Mandanten ein Gespräch, wo es dann, ja, eigentlich können wir erst zurück in den Markt, also eigentlich müssen wir jetzt raus und gehen dann zurück in den Markt, wenn Impfstoff entwickelt ist. So. Schwieriger Ansatz, weil natürlich laufend vom Marktteilnehmern dann auch beobachtet wurde. Wirklich, damals war dann jeder Kapitalmarktexperte plötzlich Impfstoffexperte und hat jeden noch so kleine Bewegung von den Forschungszentren wahrgenommen, um zu prognostizieren, wann denn ein Impfstoff wahrscheinlich ist, der hilft. So. Wenn ich jetzt warte, bis der Impfstoff zugelassen ist, die ersten Impfstoffdosen vergeben sind, dann sind die Kurse schon längst oben. So, das bedeutet, ich kann nicht warten, bis sich die Situation geändert hat, sondern ich müsste in dem Moment handeln, wo der Markt erwartet, dass sich die Situation ändert. Das heißt, ich müsste die Prognosen kennen, bevor die Prognosen gestellt werden. Und das ist wahrscheinlich relativ schwierig, außer ich bin in zurück in die Zukunft oder sowas. Und wenn man nicht davon ausgeht, dass man selber bessere Prognosen stellen kann als der Durchschnitt aller Marktteilnehmer, dann macht es eben keinen Sinn, seine eigenen Prognosen zu handeln, weil wahrscheinlich der Markt insgesamt eine bessere Prognose gestellt hat als die eigene Prognose. So. Also nur, wenn ich eine Prognose anstelle, die besser wäre als die durchschnittliche Marktprognose, könnte ich quasi davon profitieren. Und da muss sich jeder selber hinterfragen, ob er dazu in der Lage ist. Ich von mir selber erwarte das nicht. So, und ich nehme für mich raus, dass ich mich schon relativ gut mit der ganzen Thematik auskenne. Das vielleicht zur allgemeinen Kapitalmarktentwicklung.
Genau, dann sind für uns aber nicht nur die Kapitalmärkte unsicher, sondern bei uns stellt sich ja auch die Frage, wie geht's weiter mit dem eigenen Unternehmen?
Genau, als ja, wenn man so die eigene Unternehmung steuern muss, ist man natürlich dann nochmal ganz besonders gefordert. Und das nehmen wir eher auch wahr, dass das Marktumfeld jetzt schon nicht erst seit heute schwierig ist, sondern insgesamt also man hat ja bei der Bundestagswahl, wurde ja auch ausführlich darüber berichtet, wie es der Wirtschaft so insgesamt geht. Wir haben jetzt noch Glück, wir sind im Dienstleistungssektor, der nicht ganz so stark betroffen war bisher. Da war eher verarbeitendes Gewerbe, da ist, glaube ich, die Stimmung viel, viel schlechter gewesen und ist es auch noch. Aber logischerweise macht man sich Gedanken und überlegt auch, wie man mit so einer Unsicherheit umgeht. Wir sehen auch, dass Mandanten, die in anderen Bereichen unterwegs sind, mit dem Unternehmen dann auch aktuell noch größeren Herausforderungen gegenüberstehen als wir. Und wenn man jetzt sieht, dass Stück für Stück verschiedene Branchen, dass denen schlechter geht, das kommt natürlich vielleicht auch irgendwann bei uns an. So, wenn eine allgemeine Verunsicherung da ist, hält man vielleicht Geld zurück, verschiebt Investitionsentscheidungen, Ausgabeentscheidungen, und auch eine Finanzberatung ist am Ende eine Ausgabeentscheidung. Das heißt, man sollte sich gedanklich immer damit beschäftigen, zumindest mache ich das so, was passiert denn, wenn wir hier wirklich eine Nachfragedelle oder sowas hätten. So. Insgesamt glaube ich sogar, dass es im Gesamtmarkt, wenn man jetzt die Finanzberatung insgesamt anschaut, schwieriger geworden ist. Das fangen wir damit auf, einfach, dass wir sehr, sehr viel Energie reingeben, was das Marketing angeht, sehr, sehr gute Kundenbeziehungen haben und natürlich auch Glück haben, ein Stück weit mit unserer Zielgruppe, die jetzt von der Phase, die wir jetzt haben in der Wirtschaft, nicht als allererstes in der Regel betroffen ist und denen es finanziell noch relativ tief gut geht. Ja, aber trotzdem sehe ich, dass die Situation insgesamt, was die deutsche Wirtschaft angeht, herausfordernd ist. Da muss man jetzt abgrenzen, deutsche Wirtschaft, wenn es sehr schwierig geht, heißt nicht automatisch, dass es den Kapitalmärkten schlecht geht. Da hatte ich jetzt auch wieder ein Gespräch mit einer Mandantin, wo es dann darum ging, wenn jetzt so ein großes Investitionspaket geschnürt wird von der Bundesregierung, das hat doch bestimmt positive Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Wenn man es global sieht, hat das Paket wahrscheinlich relativ wenig Auswirkungen, weil wir dann doch nur ein kleines Teil im großen Rädchen der Weltwirtschaft sind als Deutschland. So, das bedeutet, wenn wir jetzt hier 500 Milliarden oder 1000 Milliarden investieren, dann hat das einen messbaren Effekt, aber keinen, den ich jetzt im Depot feststellen würde. Wo es einen positiven Effekt haben kann, ist natürlich für die deutsche Wirtschaft an sich. Und was ich mir zu eigen gemacht habe, ist, schwierige oder herausfordernde wirtschaftliche Zeiten auch immer als Chance zu begreifen. So. Woran ich nicht glaube, dass es sinnvoll ist, sich so komplett einzuigeln und zu sagen, ich streiche jetzt jede Ausgabe zusammen, fahre jetzt das Marketing auf null und halt jeden Euro zusammen, sondern wir haben eigentlich immer das Gegenteil gemacht. Wir haben jetzt schon einiges mitgemacht, wir haben Corona mitgemacht und damals bist du dann, glaube ich, hast dann hier in Vollzeit angefangen. So war jetzt auch nicht ganz so einfach. Also Corona war es noch nicht. Ich glaube, statt Ukraine-Krieg war es dann Vollzeit hier. Das war für mich, und das war tatsächlich, jetzt nicht so intensiv drüber gesprochen, aber für mich eine der schwierigsten Entscheidungen in so einer Phase, dann zu sagen, hey, jetzt kommt die erste Vollzeit-Mitarbeiterin, wenn man nicht weiß, was da passiert. Aber ich hatte das zugesagt und das sollte die Entscheidung jetzt nicht drunter leiden, dass irgend so ein Despot auf die Idee kommt, ein anderes Land zu überfallen. Und wir haben es dann trotzdem durchgezogen, es hat funktioniert. Ja, also, und wir wären jetzt nicht dort, wenn wir damals gesagt hätten, ja, wir halten jetzt an allem fest und geben keine Energie/Geld mehr raus. Wo man natürlich aufpassen muss, und das ist dann, und da Krise wieder als Chance, dass man wirklich nochmal schaut, welche Ausgaben machen Sinn, welche machen keinen Sinn, welche Investitionen machen Sinn, welche machen keinen Sinn. Da einfach wirklich ganz ruhig und nicht in Panik verfallen und irgendwie Geld nach links und rechts rauswerfen, weil man denkt, man muss jetzt irgendwie agieren, sondern in Ruhe analysieren, gucken, was kann helfen, was hilft vielleicht nicht und dann Entscheidungen treffen. Konkret für uns heißt es jetzt, dass wir hatten ja schon letztes Jahr beschlossen, dass wir die Risikovorsorge im Unternehmen aufstocken. Das heißt, wir achten gerade darauf, hatten wir schon angesprochen, dass wir jetzt in eine Phase eintreten, wo die Ausgaben jetzt mal für einen Moment nicht ganz so schnell steigen wie in den letzten, ja, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahren. Einfach weil man auch noch, also das muss man halt sehen und das ist auch noch ein Ballast, den die Wirtschaft mit sich schleppt, haben wir auch ganz selber im Unternehmen damit zu tun. Wir haben zum Beispiel noch das Corona-Darlehen mit unter Unternehmensbilanz, das jetzt mit rausläuft. Und wenn jetzt halt nochmal sowas käme und man nicht darauf vorbereitet ist, kann sein, dass man irgendwann an finanzielle Grenzen stößt, weil diese Belastung aus der Vergangenheit noch drin ist und wenn dann direkt die nächste mit reinkommt, wird es halt schwierig und das muss man halt immer noch mit ein bisschen bedenken, dass die Unternehmen und auch die Menschen an sich vorbelastet sind. Also man wurde ja die letzten Jahre so ein Stück weit mürbe gemacht, also kam das Corona, Ukraine-Krieg, so jetzt hat man dann mit der nächsten Unsicherheit zu tun und man denkt die ganze Zeit, ach, kann das jetzt irgendwann mal aufhören? Ich will einfach nur mein Ding machen und kann hier nicht mal alles irgendwie gefühlt normal laufen. Aber tatsächlich ist, glaube ich, diese Unsicherheit in der Welt, die man ja mittlerweile live auf Social Media und allen Streams verfolgen kann, das ist eher der Normalzustand als die Ausnahme. Die Welt ist chaotisch und da hilft nur irgendwie, ja, selber versuchen, resilient zu werden. Ich habe mir in der Vergangenheit immer umsonst Sorgen gemacht. So, wenn man jetzt guckt, ich habe immer gedacht, wie geht's jetzt weiter? Kann ich noch meine Rechnungen bezahlen? Gerade in Phasen, wo es schwierig gelaufen ist. Und es ging immer irgendwie. Hat dann immer geklappt. Interessanterweise sind die Umsorgen, also dahingehend wären die Sorgen umsonst gewesen. Bin aber fest der Überzeugung, dass diese Sorgen positiv sind, weil die ja dafür sorgen, dass du alles dafür tust, dass es funktioniert. Und da kann ich mich gar nicht gegen wehren. Ich habe zurzeit diesen inneren Antrieb, einfach ein bisschen mehr zu machen als vielleicht die letzten Jahre auch wieder, was sich dann auch in der Arbeitszeit zum Beispiel bei mir ausdrückt. Einfach weil ich das Gefühl habe, dass gerade nicht die Zeit ist, sich auszuruhen. Habe ich nicht. Also wenn hier alles gerade wieder am Rad dreht, habe ich nicht das Gefühl, dass es jetzt an der Zeit ist, einen Gang zurückzuschalten. Und ja, Krise halt einfach als Chance verstehen, auch Marktanteile übernehmen zu können. So, das bedeutet, wenn in der Krise andere Marktteilnehmer ihre Schäfchen zusammenhalten, sich vielleicht klein machen, um versuchen, jedem Risiko aus dem Weg zu gehen, dann ist vielleicht gerade jetzt die Zeit, ein bisschen Risiko einzugehen. So. Wenn wir jetzt schon Kapitalvorsorge hätten etc. pp. In bedeutendem Maßstab und jetzt eben nicht sowieso aus einer Investitionsphase kämen, wäre jetzt für mich zum Beispiel wieder die Überlegung, was kann man noch zusätzlich machen, um dafür zu sorgen, dass man langfristig sehr, sehr positiv aufgestellt ist. Die Weichen haben wir jetzt in der Vergangenheit schon gestellt und jetzt heißt es einfach, ja, Gas geben. So, aber da immer vorsichtig, das meine ich vor allem auch auf meine Arbeitszeit bezogen. Haben wir ja gestern schon drüber gesprochen. Ja, mehr Überstunden als die 60 müssen es bei dir nicht mehr.
Genau. Ich arbeite auch aktiv dran, nicht so viel Überstunden zu machen. Genau, dann ja, haben wir guten Überblick über das erste Quartal bekommen und schauen, wie es dann im zweiten Quartal weitergeht. Und dann treffen wir uns hier wieder in einem Vierteljahr und sprechen dann darüber.
Ja, ein bisschen kann man es ja schon absehen, wenn wir so einen kleinen Ausblick machen. Also wir machen ja ständig Liquiditätsplanung und gucken wie die Auftragslage auch ist. Das ist vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt noch bei der Unternehmenssteuerung. In schwierigen Zeiten ist das vor allem entscheidend. Aber auch in normalen Zeiten sollte man das haben. Also wir haben immer einen sehr, sehr guten Überblick über die Liquiditätsentwicklung. Wir sind jetzt auch gesegnet, weil wir wir haben ja einen großen Bestandsauftragsvolumen, mit dem man sehr, sehr gut rechnen kann. Und ein Teil der Einnahmen besteht dann auf Neuaufträgen. Auch die kann man relativ gut prognostizieren, zumindest auf 3-4 Monatssicht, weil die Anfragen von heute dann die Umsätze in 2-3 Monaten sind in der Regel. Und da haben wir immer einen sehr, sehr guten Überblick, wie sich die nächsten Monate entwickeln. Und haben für jedes Jahr auch immer verschiedene Szenarien, mit denen wir planen. Ein mittleres Szenario, das das Wahrscheinlichste ist, und dann haben wir noch ein schlechtes und ein positives Szenario. Und im Idealfall muss das schlechte Szenario auch funktionieren. So, dann ist man auch nicht überrascht, wenn man sowieso schon mit negativen Zahlen rechnet. Und genauso soll es auch bei der Geldanlage sein. Rechne mit dem Schlimmsten so, und handle aber so, als ob du das Positivste erwartest. So. Also wenn man sowieso eingeplant hat, und das sollte jeder einplanen, wer am Aktienmarkt unterwegs ist, dass es mal wirklich massiv nach unten gehen kann. Und mit massiv meinen wir, wenn du 100.000 Euro angelegt hast im Aktienmarkt, kann das locker auf 50.000 sinken, locker. So. Und das kann nicht sein, sondern es wird so sein. Wir wissen nicht, wann es ist und warum es passieren wird. So. Aber das ist der normale Gang der Dinge. Das sollte niemanden überraschen. So. Wenn ich damit rechne, bin ich dann nicht überrascht, wenn es soweit ist. Und wenn ich vorher schon weiß, wie ich dann handle, dann kann ich das auch umsetzen. Aber wenn ich mir erst in dem Moment überlege, was ich dann tun will, dann wird es halt schwierig, weil es dann vor allem auch nicht mehr, also dann kann ich meine Emotionen, die ich sowieso habe, vielleicht noch schwieriger kontrollieren und treffe schlechte Entscheidungen. So, auch im Unternehmen, ich wüsste jetzt sofort, was ich tun würde, wenn jetzt die Aufträge zurückgehen würde, was wir ja aktuell gar nicht sehen. So, also da sieht es gerade ja eigentlich gut aus fürs nächste Quartal. Gut. Also Liquiditätsvorschau, wenn du selbstständig bist, macht absolut Sinn. Und auch natürlich, wenn du ein Unternehmen hast.
Sehr schön. Dann danke für den Einblick. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Damit sind wir am Ende angelangt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da bei Spotify, bei iTunes oder wo auch immer man einen Podcast bewerten kann. Ja, ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.